Am diesjährigen 6. Dezember gibt es ein trauriges Jubiläum, denn am Sonntag vor 30 Jahren starb in Eberswalde Amadeo Antonio aus Angola. Einige Tage zuvor war der 28-Jährige von Neonazis verprügelt worden. Und dieser Mord steht seither symbolisch für die rechte Gewalt, die sich in den Nachwendejahren im Osten Deutschlands ausgebreitet hat. 1998 wurde dann die Amadeo-Antonio-Stiftung gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, gesellschaftliche Kräfte gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt zu stärken und zu ermutigen. Mit der Vorsitzenden dieser Stiftung, mit Annetta Kahane, spreche ich jetzt über die Ereignisse vor 30 Jahren und auch darüber, was sich seither im Land geändert hat. Frau Kahane, Amadeo Antonio lebte bereits vor der Wende in Eberswalde, wo er ja vor 30 Jahren ermordet wurde. Was war Eberswalde für eine Stadt, als diese rassistische Mordtat geschah?
Eberswalde war ein Hotspot, würde man heute sagen, für eine militante rechte Szene. Also es gab viele Neonazis, Skinheads, die in Eberswalde und um Eberswalde herum sich getroffen haben und dann ab und zu mal sich vorgenommen haben, sogenannte Ausländer zu klatschen und dann marodierend durch die Stadt gerannt sind. Wir hatten damals eine Situation, in der es für Afrikaner mitunter lebensgefährlich war, durch die Städte zu bewegen. Das war sowas wie national befreite Zone, haben wir das später genannt. Ja. Also es war sozusagen ganz kurz nach der Maueröffnung, wenige Wochen nach der Vereinigung Deutschlands, also historisch gesehen sehr nah noch an der Zeit, in der die DDR noch existierte. Und in der Zeit war es sozusagen fast unmöglich, irgendwie diesen Rechtsextremisten Einhalt zu gebieten. Stadt funktionierte noch nicht richtig, die Polizei funktionierte noch nicht richtig, so alles sozusagen zum Übergangsstadium. Und man war auf diesen Rechtsextremismus ganz offensichtlich nicht vorbereitet und auch mitunter nicht willens, da etwas gegen zu tun.
Amadeo Antonio wurde übel zusammengeschlagen und ist einige Tage später dann an den Folgen gestorben. Wie ist denn diese Tat damals in der Stadt von der Polizei, der Staatsanwaltschaft, den Medien, Gewerkschaften, Parteien und der Kirche aufgenommen und thematisiert worden?
Ja, nun muss man vielleicht nochmal zu dem Ereignis selbst zurückkommen. Amadeo und seine Freunde waren in einer Kneipe, in einer Diskothek. Die hatten natürlich auch den Wunsch, irgendwie dazuzugehören und wollten, wenn sie haben ja gearbeitet in einer fleischverarbeitenden Fabrik dort, wollten dann abends auch mal ausgehen und haben immer wieder Probleme gehabt. Die Situation war so, dass an dem Abend fast überall in der Stadt, auch bei der Polizei, eigentlich bekannt war, dass sich da wieder eine größere Horde von Neonazis zusammengerottet hatte und wieder mal marodierend durch die Stadt lief. Aber niemand war auf die Idee gekommen, den Afrikanern Bescheid zu sagen, dass das so ist. So ist dann es passiert, dass Amadeo und einige seiner Freunde dann doch rausgegangen sind in die Disco und dann praktisch in die Falle gelaufen sind. Die Polizei, muss man sich vorstellen, die war da in der Nähe. Zivilbeamte haben das sogar mit angesehen. Es hat niemand eingegriffen. So nach dem Motto, oh Gott, wir sind ja viel zu wenige. Wir können uns, ach nee, wir lassen uns jetzt nicht von den Nazis zusammenschlagen, bloß da, um so eine schwarze Person zu schützen. Der ist uns sowieso nicht so recht und damit haben wir gar nichts zu tun. Also sie haben praktisch mit angesehen, wie das passierte. Niemand hat eingegriffen, niemand hat geholfen. So, das ist eine Geschichte gewesen, die ganz furchtbar war. Und im Nachhinein eigentlich auch am liebsten wollten die das alles verschweigen. Dann kam aber aus Berlin so eine Initiative aus West-Berlin damals, die dann, was heute ja normal ist, sagten, das ist ein rassistischer Mord gewesen. Es war natürlich große Aufregung. Wie kommen die dazu, sowas zu sagen? Und dann, warum gehen die auch abends in die Disco? Und die hätten noch wissen müssen. Also es gab lauter Rechtfertigungen, warum das passiert ist. Und es wurde also harsch zurückgewiesen, dass das ein rassistischer Mord war. Aber diese jungen Leute, die haben da nicht locker gelassen, haben versucht, das in die Medien zu bringen. Es kam dann auch in die Medien, aber es hat eine Weile gedauert. Und es gab ja auch noch andere Medien als nur die lokalen Brandenburger Medien sozusagen. Also man muss sich vorstellen, es war alles im Umbruch. Ja. Es war wirklich ganz kurz nach der Vereinigung, diese ganzen Zeitungen und so, das war alles noch. Also ich habe jetzt neulich mal nochmal eine Zeitung geguckt aus der Zeit. Das klang alles noch ein bisschen wie DDR. Ja. Also es war alles noch so ein bisschen unbeholfen und so. Aber es gab ja die Taz und es gab andere Medien in Berlin, die das dann aufgegriffen haben. Und so wurde dieser Fall bekannt. Es war der erste Mord, der erste rassistische Mord, der bekannt wurde. Es war nicht der erste, der passiert ist, aber es war der erste, der bekannt wurde. Und die Stadt hat daraufhin zugemacht. Die wollten darüber nicht reden, wollten das nicht untersuchen, die wollten darüber nicht diskutieren, die wollten keine Fehleranalyse machen, gar nichts. Also es gab ein paar Leute, die dann festgenommen wurden. Es hat 2 Jahre gedauert, bis der Prozess anfangen konnte. In der Zwischenzeit waren die Angeklagten auf freiem Fuß. Es war klar, dass wenn die 2 Jahre auf ihren Prozess warten, sich dann rausreden können auf, ach, weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr erinnern, das ist so lange her. Dann wurde der ganze Prozess in einer Weise durchgezogen. Es hat auch niemand wirklich darüber berichtet, wie die Atmosphäre bei dem Prozess war. Da waren dann sehr viele Nazis im Publikum, die als Zeugen eingeschüchtert haben, die sich da gegenseitig brüllend beglückwünscht haben. Also so Szenen, die heute auf diese Weise gar nicht mehr denkbar wären. Und am Ende haben die Angeklagten eine geringe Haftstrafe bekommen. Die Staatsanwaltschaft sah den Tatbestand des Mordes nicht erfüllt. Also die kriegten da irgendwie 2 Jahre oder sowas. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es war wirklich ganz erbärmlich. Und das Einzige, was dann noch passierte, was ich zu schätzen wusste, war, in der Zeit kam dann eine neue Polizeipräsidentin nach Eberswalde und die hat dann nochmal eine Untersuchung gemacht für die Beamten, die da unterlassene Hilfeleistung gemacht hatten, also die nicht eingegriffen hatten. Und da gab es eine Untersuchung, da wurde auch natürlich blockiert. Die hat sich dann gleich unbeliebt gemacht. Aber sie hat zumindest deutlich gemacht, dass das nicht geht und dass sie diese Art von Chorgeist nicht mitmacht. Was die Zivilgesellschaft in Eberswalde betrifft, 1990, Gewerkschaften, also wie gesagt, das gab's alles in dieser Form noch gar nicht. Wenn wir heute gucken, was es an Zivilgesellschaft gibt, ja, was so große Institutionen sind, ist es im Osten immer noch dünn. Aber damals gab's das überhaupt nicht. Gewerkschaften, die waren ja gerade sozusagen, der FDGB war gerade aufgelöst worden und so richtig neue Gewerkschaften waren erst im Aufbau. Kirche war verhalten. Es gab dann einige, die da engagiert waren, aber viele waren damit auch total überfordert. Es war sozusagen eine sehr, sehr dünne Landschaft. Es gab eben, wie gesagt, nur einzelne Personen, vor allen Dingen aus den Subkulturen. Also an der Stelle muss ich nochmal sagen, die Punker aus Eberswalde, die zum Teil auch politisch sehr antifaschistisch orientiert waren, haben dann im Folgenden die Afrikaner unterstützt und auch beschützt, vor allen Dingen die Gabriele Mukendi, die Witwe sozusagen, die ehemalig Verlobte von Amadeo, die hat ja dann auch ein Kind bekommen, den kleinen Amadeo, und die wurde enorm bedroht und die Punker haben dann dafür gesorgt, dass sie Unterschlupf findet, dass sie versteckt wird, dass sie in Sicherheit ist, dass die Kinder beschützt werden, auch die anderen Kinder von den Afrikanern. Das war die Situation damals.
Das ist ja eine staatliche Aufgabe, die junge Menschen da übernommen haben. Schutz vor Bedrohung zu bieten, sollte doch eigentlich die Exekutive, also die Polizei, zuverlässig gewährleisten.
Sie müssen sich vorstellen, es waren wenige Tage nach der Vereinigung. Da gab es noch keinen Staat. Also die Polizei, das waren Beamte der Volkspolizei, die andere Uniformen gekriegt hatten, die auf so eine Situation nicht vorbereitet waren. Es gab noch keine richtigen polizeilichen Strukturen. Das war alles noch in den alten Strukturen drin. Es war nicht in den Schulen, wurde noch nach dem alten Lehrplan unterrichtet. Also das war wirklich eine wahnsinnige Zeit. Es war praktisch ein Vakuum da, ein Machtvakuum. Also die Mauer ist 1989 am 9. November aufgegangen. Am 3. Oktober 1990, also nicht einmal ein Jahr danach, ist praktisch das Staatswesen DDR aufgelöst worden, aber das Neue war noch nicht etabliert. Und das ist eine Situation, die man nicht mit heute vergleichen kann. Man kann heute sagen, ja, die Polizei ist so und so und das zu verantworten. Das ist ja auch alles richtig. Aber man muss bedenken, dass die Leute überhaupt, die hatten keine Funkgeräte. Das war sozusagen komplett nicht vorhanden, ja. Und in der Situation gab es auch wenig Entschlossenheit in der Polizeiführung, keine Erfahrung, keine Distanzierung von den Nazis. Es hat ja damals schon so wurde ja langsam deutlich, dass die jungen Leute, die da Nazis wurden, zum Teil die Söhne und Cousins von den Polizisten selber waren. Also die waren ja jetzt nicht irgendwie eine Gruppe von Leuten, die total nicht übereinstimmt mit der Bevölkerung, sondern im Gegenteil, das war sozusagen der militante Ausdruck einer Stimmung, die aufgeladen war von Rassismus und ansonsten sehr aggressiv war, ja. Und die ersten Opfer waren dann eben die Afrikaner, die Vietnamesen und andere Leute, die sie für nicht zugehörig erachtet hatten.
Ja, Sie sagten jetzt schon mehrmals, das kann man gar nicht mit heute vergleichen. Für mich ist das jetzt aber genau interessant, den Vergleich zu machen, um den heutigen Zustand genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir hatten in den letzten Jahren häufiger Gewalt von Nazis als Thema in den überregionalen Medien, beginnend mit der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds, dann die Begleitung des jahrelangen Prozesses durch die großen Medien wie Süddeutsche Zeitung, kleinere und größere Radiosender, dann kam der Mord an Walter Lübcke, dann kamen die Attentate von Halle und Hanau. Ja, rechte Gewalt ist deutlich präsenter als vor 20 Jahren. Es scheint, als hätte sich der Umgang mit rechter Gewalt geändert. Wie schätzen Sie denn das Bewusstsein dafür ein? Und wenn es Veränderungen gab, was sind denn dann die Gründe dafür?
Vielleicht fange ich mit dem Letzten an. Der Grund, warum sich das geändert hat, liegt darin, dass es nicht mehr zu verheimlichen ist. Wir haben ja jetzt diese Vorfälle gehabt, die Sie erwähnt haben. Und die haben sich in einer Weise gehäuft. Und was noch dazu kommt, es ist dadurch bekannter geworden, dass soziale Medien schneller sozusagen solche Sachen berichten und es eine stärkere Aufregung gibt in beide Richtungen. Und das ist eine interessante Frage. Ich denke, dass es an verschiedenen Dingen liegt, warum es heute mehr darüber zu berichten gibt als damals. Das erste ist, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich darüber Sorgen machen. Also die Zivilgesellschaft ist wirklich aufmerksamer geworden, sensibilisierter. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Medien darum keinen Bogen mehr machen können. Ja, das ist einfach nach all den Dingen, die Sie aufgezählt haben, NSU, Walter Lübcke, Hanau, Halle und alles, was dazwischen lag, ist einfach keine Möglichkeit mehr gibt, das zu übersehen. Das dritte ist, dass wir mit einem Mal auch in der Politik dafür Interesse gefunden haben. Und das liegt daran, dass sich mit der AfD eine Partei etabliert hat, die Rechtsextremismus sichtbar macht. Und eine ernsthafte Konkurrenz für andere Parteien geworden ist. Das ist etwas, wo, wenn Parteien früher sich dazu nicht geäußert haben, weil sie irgendwie Wähler nicht abschrecken wollten oder weil sie das Thema überhaupt nicht wahrgenommen haben oder weil sie, weiß ich nicht, was für Gründe hatten. Das ist heute nicht mehr möglich, denn jetzt kommt eine Konkurrenz am rechten Rand. Und an der muss man sich abarbeiten. Davon muss man sich distanzieren. Und das hat also auch einen Schub gegeben, über diese Dinge genauer zu berichten. Und dass die Tatsache, dass die AfD vor allen Dingen im Osten so stark werden konnte, ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Verschweigens. Also die Tatsache, dass eben nicht drüber berichtet wurde, dass es immer wieder abgewehrt wurde, dass immer gesagt wurde, Nestbeschmutzer, sobald jemand berichtet hat, oder die Journalisten wurden dann zitiert in irgendwelche Städte, über die schlecht berichtet wurde, und da wurden die gemaßregelt von der Volksversammlung und weiß nicht, was es für Ereignisse damals immer gab. Das hatte zur Folge, dass im Prinzip auch damit nicht umgegangen wurde. Also es gab dann Programme gegen rechts, aber keine wirkliche, ja, also es war sozusagen, es gab keine politische Abgrenzung davon. Es ist politisch nicht ernst genug genommen worden. Das hat sich insofern gerecht, als dass jetzt mit der AfD eine wählbare Partei in den Bundestag und in die Landtage gezogen ist, die genau das Sammelbecken ist für diese Leute, die schon immer so rassistisch drauf waren. Da gab es plötzlich ein großes Erschrecken in der Politik. Ach, was ist denn das? Wo kommen die denn her? Wieso denn? Warum denn? Was ist da los? Wo waren die vorher? Wen haben die gewählt? Sind jetzt die Flüchtlinge daran schuld? Nein, das ist alles Unsinn. Nicht die Flüchtlinge sind daran schuld, sondern das Versäumnis, über diese Sachen wirklich auch hart in der Sache zu debattieren.
Ja, man muss rechte Gewalt zur Kenntnis nehmen, denn sie kostet Menschenleben. Im Land hat sich der Umgang mit den rassistischen Straftaten ja durchaus geändert. Ein gutes Beispiel hier aus der Region ist Blankenfelde-Malo. Hier wurde in den 90er Jahren ein britischer Bauarbeiter von Nazis zum Krüppel geschlagen. Noel Martin hieß der Mann. Und als Martin in diesem Jahr in seiner Heimatstadt Birmingham verstarb, hat sogar der Bürgermeister von Blankenfelde-Malo dort vor Ort an der Trauerfeier teilgenommen. Auch in Eberswalde scheint sich ja was geändert zu haben im Umgang mit dem Tod von Amadeo Antonio. Es soll eine gemeinsame Gedenkveranstaltung der Stiftung mit der Stadt geben. Ist das so ein Ergebnis des jahrelangen Bohrens dicker Bretter?
Es gab schon eine ganze Reihe von Gedenkveranstaltungen, an denen der Bürgermeister gesprochen hat. Das ist nicht erst dieses Jahr so. Also es hat einen deutlichen Wandel gegeben, schon seit einigen Jahren in der Stimmung in der Stadt. Also da ist die Zivilgesellschaft, das hat funktioniert. Wir haben da lange gebohrt, dicke Bretter, wie Sie sagen, und viele Projekte dort initiiert, viel mit der Verwaltung gesprochen, viel in Gang gebracht. Und das hat Wirkung gezeigt. Also Eberswalde hat sich verändert. Es lag auch ein bisschen an solchen Sachen wie, es kam ja jetzt eine Hochschule dahin, da sind dann viele Studenten in der Stadt. Das ist auch sehr gut fürs Klima, junge Leute, die sich engagieren. Aber eben auch die anderen Institutionen der Zivilgesellschaft haben sich entwickelt. Also wie die Kirchen, die Gewerkschaften und all das, die haben dann nachgezogen. Und auch der Bürgermeister hat sich da immer engagiert gezeigt, hat versucht, sich Schritt für Schritt da einzubringen und auch die anderen Vertreter der Stadtverwaltung mitzuziehen. Also das ist, kann man sagen, Eberswalde ist schon eine Erfolgsgeschichte. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also sagen wir mal, der nächste Schritt wäre dann, dass man eine bessere Kultur des Umgangs mit den Geflüchteten sucht, dass man versteht, dass die Stadtgesellschaft jetzt diverser ist und so weiter. So weit ist es noch nicht, aber zumindest was den Rechtsextremismus betrifft, ist die Stadt klar am Start. Und das ist super, da freuen wir uns immer. Das ist wirklich ein enormer Fortschritt und zeigt, dass man tatsächlich was tun kann. Weil wenn das nicht so wäre, dann bräuchten wir das alles nicht zu machen.
Am Sonntag werden sich Mitarbeiter der Amadeo-Antonio-Stiftung mit Vertretern der Stadt um 2 Uhr am Nachmittag am ehemaligen Hüttengasthof treffen und dann mit Abstand und mit Masken zur nahegelegenen Gedenktafel gehen. Dort werden Blumen niedergelegt und es gibt kurze Musik- und Redebeiträge. Am Nachmittag 17 Uhr wird ein digitaler Workshop angeboten, bei dem man mehr über Alltagsrassismus lernen kann. Ich sprach mit Annetta Kahane. Sie ist die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich seit den 90er Jahren mit rechter Gewalt, Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft beschäftigt. Ich sprach mit ihr über den Mord an Amadeo Antonio, darüber, wie die Tat damals vor 30 Jahren aufgenommen wurde und was sich in den 3 Jahrzehnten seither in der Stadt, aber auch in unserer gesamten Gesellschaft verändert hat.